Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über Charlotte Kasiragi, die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover. Ja, Charlotte wurde in eine der mächtigsten Dynastien der Welt geboren. Aber sie ist ganz anders als viele andere Prinzessinnen, denn sie geht total ihren Weg und ist rebellisch und wirkt dabei sehr unnahbar. Was steckt hinter ihrer kühlen Fassade und wer ist sie wirklich? All das will ich heute mit meinem lieben Kollegen Stefan Blatt besprechen.
Bevor wir aber nach Monaco blicken, schauen wir wie immer, was in der Welt der Promis sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, liebe Babsi, als bunte Redakteurinnen waren wir vergangenes Wochenende beide sehr umtriebig, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Du hast dich ganz dem Dschungelfieber hingegeben und ich war auf dem Filmball in München. Beide bieten ja Promi-Präsenz at its best. Und bevor ich jetzt ins Schwärmen vom Ball gerate, würde ich erstmal gerne von dir wissen, wie hast du die ersten Tage des Dschungelcamps erlebt? Haben sich erstmal alle harmonisch am Lagerfeuer eingefunden oder ging es gleich los mit Streitereien?
Also ich würde sagen, der Großteil ist schon sehr harmonisch, aber ich habe es nicht anders erwartet. Unser Reality-TV-Sternchen Ariel hat natürlich ordentlich für Zündstoff gesorgt von Anfang an. Also sie provoziert eigentlich nonstop. Sie spricht auch alle auf ihre vergangenen Fehler an. Sie hat sich, glaube ich, genau davor überlegt, okay, mit wem kann ich streiten? Wie kriege ich die beste Sendezeit? Wer hat was in der Vergangenheit getan? Wer hat wen betrogen? Und sie sorgt eigentlich nonstop für Streit.
Und magst du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Also eins muss ich dazu nochmal sagen. Ich bin ja eigentlich ein großer Ariel-Fan. Aber ich finde auch, dass es so ein bisschen too much ist, wie sie sich aktuell verhält. Ich finde es total richtig, dass sie die Leute anspricht. Zum Beispiel Gil Oferim. Wir wissen ja alle, wir hatten es ja auch in unserer letzten Podcast-Folge besprochen. Wir verstehen nicht so richtig, warum er diese Plattform bekommt, aufgrund seines Skandals in der Vergangenheit.
Und du hattest ja recherchiert, er bekommt vermutlich die meiste Gage.
Genau,
er ist eigentlich die größte Frechheit.
Er soll 300.000 Euro bekommen und er hat ja jetzt schon von Anfang an irgendwie in den Interviews vorab, aber auch jetzt im Dschungel immer so gesagt, er darf nicht darüber reden und er hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Immer wenn Leute so ein bisschen versuchen, so, hey, erzähl doch mal aus deiner Vergangenheit, was da war, sagt er immer so, ich darf nichts sagen. Und das nervt die Leute natürlich. Und natürlich traut sich auch keiner, ihn so richtig auf seinen Skandal anzusprechen. Aber Ariel hat's gemacht. Die hat direkt so gesagt, du, weißt du, was du da eigentlich getan hast? Weißt du, was du dieser Hotelmitarbeiterin angetan hast? Was du sie bezichtigst hast? Ne? Also das finde ich irgendwie geil, dass sie da so komplett konkret drauf losgeht. Aber was ich viel witziger fand, war eigentlich mit dem Bauersucht-Frau-Star Patrick. Und das war so ein bisschen over the top, anders kann ich nicht sagen. Da sind die alle zusammen losgegangen zu ihrer ersten gemeinsamen Dschungelprüfung. Sie mussten alle was essen und Patrick hat dann ein kleines Tier totgetreten mit seinem Fuß. Ich weiß gar nicht mehr, war es eine Kakerlake oder irgendein Insekt? Und dann ist sie halt total ausgeflippt, was er eigentlich für ein schlimmer Mensch wäre, eine Art Mörder. Die Tiere würden hier leben, das wäre deren Zuhause und wie sie es nur wagen könnte.
Dass sie es dem Bauer erklärt.
Genau, wie er es nur wagen könnte, eigentlich so ein Tier zu töten. Und das war natürlich total absurd. Und ich meine, ich mag Patrick nicht, aber ich fand es ganz cool, wie er auch gesagt hat, ich bin Bauer, das ist mein Job, sozusagen sich um Tiere zu kümmern und du isst ja auch Fleisch, was glaubst du denn, was mit den Tieren passiert? Und da hat man aber so gemerkt, okay, sie will jetzt auf Krampf halt provozieren.
Ich verstehe. Und wie schlägt sich unsere Simone Ballack?
Ja, wir haben ja Simone Ballack als unsere große Favoritin auserwählt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Simone Ballack bislang. Simone fällt jetzt nicht extrem auf, sie provoziert auch nicht oder streitet extrem, aber sie ist auch keine Sympathieträgerin. Ich finde, sie wirkt manchmal sehr bissig und eher so, ist genervt, ne, wenn nicht sowas läuft, wie sie will oder wenn in der Dschungelprüfung nicht performt wird. Sie hat sich mit unserer lieben Nicole zum Beispiel auch so ein bisschen angelegt.
Da ging es ja schon schlecht los, weil Nicole dachte, da kommt Samira und nicht Simone.
Genau, ich muss sagen, Nicole ist super lieb und super nett und Simone hat eigentlich aber immer was an ihr auszusetzen, egal was sie macht. Und Nicole war dann auch richtig genervt und hat Simone auch darauf angesprochen und meinte so, du, egal was ich mache, ist falsch. Ich rühre irgendwie die Bohnen falsch rum, ich mache das falsch. Also bislang, ich glaube, Simone muss jetzt wirklich nochmal so ein bisschen auspacken emotional, dass sie irgendwie doch nochmal irgendwie Sympathiepunkte sammeln kann.
Okay, also mit dieser Simone hatten wir bislang nicht gerechnet. Gibt es noch jemanden, der dich überrascht hat?
Hardy Krüger hat mich überrascht. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht viel
Preis gibt,
weil er keine Lust hat, nochmal so seine alten emotionalen Schicksalsschläge auszupacken. Aber direkt am Anfang hat er sein Herz geöffnet. Er hat ganz offen direkt über seine Alkoholerkrankung gesprochen. Er hat über den Tod seines Kindes gesprochen, hat auch im Dschungeltelefon nochmal gesagt, wie schlimm das alles war. Und wenn Leute darunter leiden, müssen sie sich Hilfe holen. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber genug zum Dschungel. Du hast dich ja, sage ich jetzt mal, etwas Schönerem gewidmet, vielleicht auch etwas Intellektuellerem.
Es war ein bisschen glamouröser, ich gebe es zu.
Du warst auf dem Filmball und du bist ja so ein bisschen ins Schwärmen geraten, oder? Wer hat dich da begeistert?
Ja, absolut. Also der Filmball hat wirklich immer eine ganz tolle Atmosphäre und das liegt vor allem an den Promis dort. Wenn du dich da im Ballsaal umsiehst, kennst du wirklich jeden zweiten von der Kinoleinwand oder aus dem Fernsehen. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, Iris Berben war da, Ilias Mbarek, Jessica Schwarz, Alexandra Maria Lara, Floria David Fitz und. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter aufzählen. Und was auch das Besondere ist, alle, die ich gerade genannt habe und viele mehr, kommen nicht alleine, sondern mit ihrem Partner. Das heißt, man spürt an dem Abend, dass die Promis den Ball jetzt nicht als Teil ihrer Arbeit empfinden, sondern auch als Event, das sie so als unvergessliches Date erleben können. Ja, so als Gelegenheit, für die man sich so zu zweit glamourös in Schale wirft, um wirklich eine schöne Zeit miteinander zu haben. Und diese romantische Stimmung, die überträgt sich dann natürlich auch auf die ganze Feier.
Und hast du vor Ort auch mit ein paar Promis gesprochen, die vielleicht genau diesen Abend zu zweit genießen?
Ja, also ich hatte wirklich ein paar sehr schöne Gespräche, zum Beispiel mit Antoine Monot und seiner Freundin Stephanie. Viele kennen den Schauspieler ja, weil er als Verkäufer Technik in der Saturn-Werbekampagne ab 2013 deutschlandweit Kultstatus erlangt hat. Also allein deshalb musste ich ihn einfach mal ansprechen. Und er hat erzählt, für ihn ist sowieso jeder Abend mit Stephanie etwas Besonderes. Die beiden leben getrennt und er hatte sie an dem Abend mit dem Auto abgeholt, in dem eine Rose für sie bereit lag. Also wenn das kein Date einleitet, dann weiß ich auch nicht. Und dann habe ich mit der Schauspielerin Johanna Christine Gehlen gesprochen. Sie ist ja mit Sebastian Betzel verheiratet, dem Star aus den Eberhofer-Krimis. Und sie hat erzählt, auch wenn sie ihren Mann an einem solchen Abend nicht zu 100% für sich hat, wie bei einem klassischen Date, ist es halt so schön zu wissen, dass man seinen festen Anker dabei hat, mit dem man sich immer zu 100% am wohlsten fühlt. Und diese Beschreibung fand ich auch schon sehr berührend. Und auch sehr schön, Jessica Schwarz hat zwar nicht mir, aber einer Kollegin erzählt, dass sie ihr Brautkleid für den Abend angezogen hat. Und auch sie wirkte noch sehr verliebt mit ihrem Ehemann Luis Freitag Beckmann.
Die sind auch ein schönes Paar. Und ich finde, weil du auch gesagt hast, der Filmball ist sowas Besonderes, ich finde, da hat man wirklich auch immer noch so das Gefühl, dieses alte Hollywood, dieser Glamour ist noch da, weil sie ja immer mit den Champagnerflaschen
absolut
spritzen.
Absolut, da wird gespritzt, da wird getanzt.
Man hat es ja nicht mehr so oft in Deutschland. Und das ist so schön, dass man da doch noch so denkt, hey, ein bisschen Glamour ist doch noch da.
Und ich war Teil davon.
Du warst
das war
Teil
einfach
davon.
Wunderbar.
Und ich war im Dschungel Teil davon, umso schöner. Ja, sie gehört zu den berühmtesten und elegantesten Frauen Europas und doch wirkt es irgendwie immer so, als würde sie am liebsten sich dem Ruhm konsequent entziehen. Die Rede ist von Charlotte Casiraghi. Sie ist die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover und wurde ja in eine der mächtigsten Dynastien geboren. Und dadurch steht sie natürlich seit ihrer Geburt im Fokus der Öffentlichkeit. Trotzdem ist sie irgendwie ganz anders als ja viele andere aus dieser Adelswelt. Sie lächelt selten für die Kameras. Eigentlich gibt sie normalerweise nie Interviews. Sie philosophiert lieber, als sich zu präsentieren. Und sie wirkt dabei oft sehr kühl und geradezu unnahbar. Was steckt hinter dieser kalten Fassade? Und warum wollte sie eigentlich nie eine Prinzessin sein? Und was treibt sie im Leben wirklich an? All das bespreche ich heute, wie immer, mit meinem lieben Adelskollegen Stefan Platt. Hallo Stefan.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir haben über Charlotte, glaube ich, noch nie richtig geredet im Podcast, wenn überhaupt mal kurz im Spotlight, wenn irgendwas sich verändert hatte in ihrem Liebesleben. Aber sie ist ja eigentlich einer der außergewöhnlichsten Frauen aus diesen, ja, Adelskreisen. Wir müssen natürlich erstmal so ein bisschen Blick auf ihre Familie werfen. Woher kommt sie? Aus welcher Dynastie stammt Charlotte? Also wer sind ihre Eltern?
Die Mutter von Charlotte Casiraghi ist Prinzessin Caroline von Hannover, die ja aus dem monegassischen Fürstenhaus stammt. Sie hat Stefano Casiraghi, einen italienischen Unternehmer, geheiratet, der dann tragisch verunglückt ist. Sie hat ja gesagt, dass Charlotte keine Prinzessin sein soll, um ihr ein bisschen das Leben in der Öffentlichkeit zu ersparen, weil sie hat damit, ja, Caroline hatte damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil ja sie ständig in der Zeitung war und ständig in der Presse und das wollte sie halt nicht. Und deswegen ist jetzt Charlotte Casiraghi keine Prinzessin, sondern hat den Namen ihres Vaters angenommen, ist aber an Nummer 11 der Thronfolge von Monaco. Also wenn mal irgendwas ganz Schreckliches passieren sollte, könnte sie theoretisch Fürstin werden. Das war ein bisschen wahrscheinlicher, als es die Zwillinge noch nicht gab von Albert und Charlene. Aber sie ist noch im Königshaus drin, aber eigentlich auch nicht. Also sie hat so eine Doppelrolle.
Du hast es gerade schon angesprochen, ihr Onkel ist Fürst Albert von Monaco. Aber gut, jetzt hat sie keinen klassischen Titel, jetzt ist sie keine Prinzessin. Ich verstehe den Gedanken von der Mutter natürlich, von Caroline, dass sie denkt, okay, ich will meiner Tochter nicht diesen Stress irgendwie mitgeben, den ich hatte, diesen Druck auch irgendwie da immer zu performen. Aber irgendwie ist ja, wie du schon sagst, trotzdem Teil dieser berühmten Familie. Glaubst du, dass es wirklich was gebracht hat, dass sie diesen Titel nicht trägt? Also hat sich das wirklich positiv auf ihr Leben ausgewirkt?
Ja, es hat sich in dem Sinne ausgewirkt, dass sie halt keine offiziellen Aufgaben hat. Es ist so, sie erscheint immer zum Nationalfeiertag. Sie erscheint dann, wenn ihre Mutter sagt, hey, du kommst jetzt. Also sie, also Caroline ist die unangefochtene Familienchefin. Die kann auch zu Albert sagen, hey, du machst das jetzt zu ihrem Bruder und der macht das. Also diese Caroline-Karte zieht sie ab und zu mal, wenn halt was Wichtiges in Monaco ansteht oder wenn Monaco mal wieder eine schlechte Schlagzeilen hat oder so, dann muss quasi Charlotte rausgeholt werden, um dann wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Aber sie hat jetzt nicht so wie die anderen, also so wie Stefanie oder auch wie Caroline, so regelmäßige Aufgaben. Und bei Stefanie ist ja so, sie hat angekündigt, sich so ein bisschen zurückzuziehen von diesen regelmäßigen...
Also Stefanie ist die Tante, oder?
Stefanie ist die Tante von ihr. Also es gibt halt die Brüder. Albert ist der Fürst, seine Schwester sind Caroline und Stefanie von Monaco. Und das nimmt halt auch den Druck weg, dass ich nicht immer irgendwie repräsentieren muss, dass ich auch mal was machen darf, was jetzt vielleicht ja nicht so zu meinen royalen Aufgaben passt. Also bei Charlotte wird natürlich mehr nachgesehen, als hätte sie jetzt einen ganz offiziellen Titel. Aber natürlich ist sie in der Öffentlichkeit, wird ständig beäugt. Über sie wird sehr viel geschrieben. Also das bleibt nicht aus, aber das möchte sie ja auch. Also sie möchte in gewisser Weise in der Öffentlichkeit sein, weil sie ist auch Cover von verschiedenen Modemagazinen. Sie gibt Interviews, schreibt Bücher. Also sie möchte öffentliche Person sein, aber sie möchte nicht über ihre Rolle als Royal definiert werden, sondern über ihre Rolle als Intellektuelle.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Sie muss jetzt diese offiziellen Aufgaben nicht erfüllen. Aber sie wird ja trotzdem irgendwas erlernt haben, oder? Also man kennt ja viele Prinzessinnen zum Beispiel, die Kunstgeschichte studieren. Wie sieht's denn bei ihr aus? Hat sie einen Beruf erlernt oder was hat sie gemacht oder was macht sie?
Charlotte Casiraghi hat an der Sorbonne in Paris, an dieser wahnsinnig berühmten Uni und auch wahnsinnig schweren Uni, Philosophie studiert. Sie hat einen Abschluss gemacht und danach hat sie sich entschieden, ja, ich bin so ein bisschen Socialite, ich kümmere mich aber auch um Kunst und Kultur. Schreibt Bücher, jetzt hat sie auch wieder ein neues Buch veröffentlicht, Der Riss. Sie gibt Interviews, sie macht viele Fotoproduktionen, sie hat zum Beispiel für Gucci gemodelt, für die Gucci-Pferdekollektion. Sie ist auch für Chanel unterwegs als Testimonial. Und was ihre große Leidenschaft war, da ist sie aber so ein bisschen gescheitert im Leben, das ist der Pferdesport. Sie hat an Turnieren teilgenommen, aber war dann nie so gut, dass sie es wirklich in die oberste Klasse geschafft hätte. Aber sie hat jahrelang, war sie jede Woche auf dem Reitplatz und hat versucht, sehr gut zu werden. Aber das hat nicht funktioniert.
Und bei ihr ist es ja so, du hast es gerade schon gesagt, sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, das kommt in Deutschland genau raus, wenn unser Podcast, unsere neue Folge rauskommt. Das heißt Der Riss. Kannst du mal kurz erzählen, weiß man, um was es in diesem Buch geht oder was sie mit diesem Buch bezwecken wollte?
Ja, sie macht für das Buch ganz offensiv Werbung. Also sie war auf der französischen Vanity Fair auf dem Cover, hat auch ein Interview gegeben. In dem Buch geht es um Scheitern, um Lebenskrisen, um daraus, dass aus etwas ganz Schlimmem auch was Positives entstehen kann, dass man daran auch wachsen kann. Und der zentrale Punkt ist, wo sich alle drauf stürzen, ist, dass sie in dem Buch über den, ja, indirekt über den Tod ihres Vaters spricht, der bei einem Motorbootrennen verunglückt ist, ganz tragisch, als sie noch ganz klein war. Und sie sagt, Schreiben hat ihr in ihrer Kindheit und Jugend immer geholfen, mit Dingen fertig zu werden. Und das passt auch so ein bisschen zu ihrem Charakter, weil sie lächelt wenig, sie redet auch wenig. Also über Philosophie kann sie stundenlang reden, aber so über sich selbst redet sie wenig. Und da scheint es so zu sein, dass das Reden nicht ihre Art ist, zu kommunizieren, wenn es um sie oder wenn es um tragische Ereignisse oder wenn es um Gefühle geht, sondern das Schreiben das Mittel ihrer Wahl ist. Und das ist ja auch so, manche schreiben Tagebuch, jetzt ist gerade Journaling total in. Also sie hat quasi, wenn sie da schon als Kind mit angefangen hat, war sie quasi der Trendsetter eines Trends, der jetzt auch da ist, dass man irgendwie morgens um 5 aufsteht und alles schon aufschreibt. Und das hat ihr halt geholfen, mit diesem tragischen Verlust fertig zu werden. Aber sie sagt auch, dass sie da noch jeden Tag drunter leidet und dran denkt. Also das war wirklich so ein Bruch in ihrem Leben. Und den hat sie mit dem Buch verarbeitet, dass sie sagt, es gibt Brüche im Leben, aber man kann daran auch wachsen. Aber es dauert und es wird nie ganz heilen.
Aber was ich so irgendwie spannend bei ihr finde, du hast es ja auch gerade schon gesagt und ich hatte es ja auch im Intro gesagt, sie lächelt selten. Sie ist irgendwie doch so kühl und unnahbar. Jetzt hat sie sich natürlich so ein bisschen geöffnet mit diesem Buch. Was glaubst du, steckt denn dahinter? Macht sie das bewusst? Will sie vielleicht auch so ein bisschen eine andere Art? Sie ist zwar keine Prinzessin, aber ich stelle sie jetzt mal auf eine ähnliche Ebene mit den anderen Prinzessinnen auf der Welt, dass sie vielleicht extra ja nicht dieses Perfect Girl sein will, diese perfekte Tochter, vielleicht auch so ein bisschen rebellisch sein will oder auch sagen will, ja, ich bin nicht nur diese schöne, tolle Frau. Also was glaubst du, warum verhält sie sich immer so oder warum ist sie so?
Ja, sie will einerseits natürlich als ikonische, tolle, schöne Frau dastehen, sonst würde sie nicht auf das Cover von Vogue drängen, sonst würde sie nicht zu Modenschauen in Paris gehen, sonst würde sie nicht über rote Teppiche gehen und dort fotografiert werden, weil dann weiß sie, wenn es ein Foto von Charlotte Casier geht. Es geht um die Welt, das wird überall gedruckt. Also ich glaube, es gibt kein Foto von ihr oder kein Event, wo sie war, wo nicht darüber berichtet worden wäre. Also und ja auch nicht nur in Frankreich, sondern überall. Das weiß sie und das nimmt sie in Kauf, aber sie möchte trotzdem auch hat auch eine Firma für Filmemachen gegründet. Sie schreibt Bücher. Also sie hat einerseits dieses Society-Leben, und sie hat andererseits dieses intellektuelle Leben. Aber sie hat jetzt auch nicht, sagen wir mal, sie hat immer verschiedene Projekte. Also sie ist jetzt nicht, dass sie jetzt in einem Projekt arbeitet und da dann quasi Weltruhm erlangen will, sondern sie springt immer von Projekt zu Projekt, gerade was sie interessiert. Das macht sie, weil sie halt auch den finanziellen Background hat. Also sie muss mit ihrem Ganzen, was sie macht, kein Geld verdienen, sondern sie verbrennt Geld, um das mal so zu sagen. Also sie lebt quasi von dem Familienvermögen. Natürlich verdient sie immer ein bisschen was dazu, aber das reicht halt nicht. Und sie hat zum Beispiel auch mal ein Magazin gegründet, da ging es um nachhaltige Mode, auch schon Jahre bevor man überhaupt über Nachhaltigkeit nachgedacht hat. Also sie erkennt Trends sehr früh, aber das war natürlich sehr schön, hat nur ein paar Ausgaben gehabt, war natürlich der totale Rohrkrepierer, weil das kauft keiner. Aber die Idee dahinter, die strahlt natürlich auf sie ab, dass sie schon sehr früh gesagt hat, diese ganze Fast Fashion, das geht nicht und so. Davon lebt sie, dass sie dann so das Image hat. Erstens, sie erkennt sehr gut Trends und sie ist auch auf der guten Seite und nicht auf der kommerziellen und schlechten Seite.
Und was würdest du sagen, wie ist so ihr Ruf in Monaco? Also mögen die Leute sie? Also ist sie da einer der Lieblinge oder eher nicht?
Ja, was wir rufen Monaco ist, dass es gibt ja sehr wenige Monegassen, die finden ja alles, was die Fürstenfamilie macht, toll und blenden so alles, jeden Skandal aus. Also denen, weil die zahlen keine Steuern, denen geht's all gut, die haben alle Krankenversicherungen, die können umsonst durch ganz Monaco mit einem Robotaxi fahren und sowas. Also denen geht's gut. Dann gibt's die anderen, die halt in Monaco keine Steuern zahlen wollen und von überall herkommen. Die finden die Fürstenfamilie sowieso gut, weil da geht's um Geld und die würden auch nie was machen. Deswegen, Monaco ist nicht so das Problem. Dort mag man sie, aber ja, das ist auch nicht so das Riesenthema. Das Problem ist, dass halt die Monegassen immer wieder in die Schlagzeilen kommen wegen Schwarzgeld oder dann kaufen die Russen sich da ein und so. Und da braucht man halt so ein paar positive Schlagzeilen. Da braucht man auch schöne Bilder, um dagegen zu arbeiten. Und da ist Charlotte Kasegerge natürlich perfekt dafür. Und deswegen wird sie auch immer von ihrer Mutter dann wieder gezielt eingesetzt, um quasi eine Außenministerin zu sein, mit einem sehr guten Ruf, die immer vorzeigbar ist und wo jeder sagt, naja, wenn Charlotte Kasirage für Monaco steht, dann kann das ja alles nicht so schlimm sein mit Korruption oder Schwarzgeld oder sonst was. Und das ist so ein bisschen das Ziel und dafür, das macht sie dann auch, weil sie sagt, was Mami sagt, ist Gesetz, Punkt.
Aber heißt das auch, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter oder auch allgemein zu ihrer Familie?
Da ist das Problem, wenn man in so eine Familie hineingeboren wird, dann ist das Interesse der Öffentlichkeit groß. Dann kann man wenigen Menschen vertrauen. Wenn sie jetzt eine neue Freundin hat und die verrät sie, wo sie in Urlaub hinfährt, dann gibt es wieder neue Fotos von ihr, das will sie ja dann nicht. Und deswegen hängt die Familie sehr zusammen. Es ist auch so, dass es halt Pflicht ist, dass man sich an Weihnachten, Geburtstagen um die Mutter rum versammelt. Caroline von Monaco hat eine alte Motorjacht. Dort ist es auch Pflicht, ist natürlich auch was Schönes, dort zu sein. Aber dass man da zwei Wochen im Sommer verbringt, ist einfach so, Punkt. Sie hat auch ein Haus auf Korsika. Da müssen dann auch alle immer hin. Die wollen das auch, aber wenn jetzt mal jemand sagen würde, nee, irgendwie will ich jetzt doch lieber auf die Malediven fliegen, wird es Ärger geben. Aber also das funktioniert alles gut, aber weil das ja auch schön alles ist und Weihnachten und alles, das ist alles toll, aber man darf es auch nicht ausscheren, das System, das macht sie auch nicht. Aber sie schert halt sonst im Leben gerne mal aus. Also das ist dann im Privatleben sonst, ja, das läuft nicht so harmonisch, wie es in der Familie läuft.
Ich verstehe. Ja, genau. Du sprichst wahrscheinlich schon ein bisschen ihr Liebesleben auch an. Ihr Liebesleben war ja, glaube ich, immer das Thema in der Öffentlichkeit von Charlotte, weil ja, sie hat nicht diesen klassischen Weg wie vielleicht eine andere Prinzessin, die mit ihrer Jugendliebe zusammen ist und dann früh heiratet und früh Kinder kriegt und dann für immer zusammenbleibt. Nee, ihr Liebesleben ist ja schon immer ein bisschen turbulent gewesen und sie hatte auch sehr unterschiedliche Männer. Sie war unter anderem mehrere Jahre bis 2015 mit dem ja bekannten französischen Komiker und Schauspieler Gare Elmaleh zusammen. Mit dem hat sie ja auch Sohn Raphael. Und danach war sie verheiratet bis 2024 mit dem russischen Filmproduzenten Dimitri Rassam. Und aus dieser Beziehung stammt ihr Sohn Balthasar. Jetzt soll sie ja wieder glücklich liiert sein mit dem französischen Autor Nicolas Mathieu. Ich habe es gerade schon gesagt, irgendwie sind die Männer schon immer sehr unterschiedlich, auch wenn man sie sich mal äußerlich anguckt. Was sagst du so? Was sagt die Wahl ihrer Partner über sie aus?
Ja, sie nimmt sich für jede Lebensphase, die sie hat, einen Partner. Also sie hat jetzt nicht das Modell, bis auf dass der Tod uns scheidet. Das hat sie überhaupt nicht, obwohl sie ja auch geheiratet hat. Aber das hat ja auch nicht so lange gedauert, bis dann die Scheidung kam. Sie sagt, in dem Lebensabschnitt brauche ich den Mann oder verliebe mich in den, aber wenn der Lebensabschnitt vorbei ist, dann kann der Mann auch wieder gehen. Und sie hatte zwischendurch dann auch noch einen italienischen Grafen, mit dem war sie relativ kurzzeitig zusammen, der kam auch aus dem Filmbusiness. Was alle Männer haben müssen, ist nicht das Aussehen, ich glaube, das ist ihr ziemlich egal. Das ist dieser Intellekt, dass sie sich mit ihr verstehen. Sie philosophiert unglaublich gerne. Sie führt gerne tiefgründige Gespräche. Sie möchte verstanden werden. Sie könnte jetzt nie mit so einem Fußballspieler zusammen sein, der die ganze Zeit irgendwie in seiner Freizeit am Computer daddelt oder sowas. Das ist nicht ihr Ding. Deswegen sucht sie sich immer intellektuelle Alpha-Männer und sagt dann aber auch, naja, das war jetzt eine schöne Zeit mit dir und wir haben jetzt auch einen Sohn zusammen oder sowas, wie mit dem französischen Star-Komiker, der wirklich in Frankreich ein Superstar ist. Aber jetzt ist es wieder Zeit zu gehen. Und sie macht das auch sehr bewusst selbst. Also sie hat eine sehr enge Freundin-Clique, also mit wahnsinnig guten Freundinnen, die sie auch nie verraten würden. Und sie lebt eher quasi, die hat Bestand. Also die Freundin, die sie hat, die hat sich schon seit Kindertagen. Und in dieser Freundin-Clique, das ist das, was immer Bestand hat. Ihre Familie hat immer Bestand. Aber bei ihren Partnern sagt sie, irgendwann ist dann auch gut. Aber das war so ein kleiner Bruch in ihrem Leben, das passt auch zu dem Buch. Als sie geheiratet hat, das hat sie riesig inszeniert. Da hat sie so Fotos gemacht, das sah aus wie aus einem Hollywood-Film. Da dachte man, naja, hätte man jetzt nicht so erwartet. Also viele dachten, von der Hochzeit wird es gar keine Fotos geben. Und da dachte man, naja, jetzt wollte sie mal ein Statement setzen, das ist jetzt so für die Ewigkeit, weil hätte sie ja nicht müssen. Also sie hatte Anan ja auch nicht. Er hatte ja mit Gar, mit dem sie in Kindheit hat sie ja auch nicht geheiratet. Und dann da dachte ich so, naja, jetzt hat sie vielleicht so ein bisschen das gewechselt von Lebensabschnittsgefährte zu ewig zusammen sein, der Mann fürs Leben. Aber dann hat sie irgendwann wahrscheinlich gedacht, nee, auch wenn die Hochzeitsfotos toll waren, dann war es doch nicht der Mann fürs Leben. Und dann hat sie wieder gesagt, so jetzt mache ich halt wieder weiter. Aber das ist halt, das ist sie und ihre Mutter ist ja auch ein bisschen so, die hat ja den ersten Mann geheiratet aus Protest gegen ihren Papa, dann ist ihr zweiter Mann gestorben und dann ist ja mit als August von Hannover, der ja, sagen wir mal auch nicht, der ist zwar ein sehr hoher Adliger, aber auch nicht so gesellschaftsfähig ist, also die hat auch nie was drauf gegeben, was Menschen, eure Familie oder jemand über ihre Partner gesagt hat und das führt Charlotte jetzt fort.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen so eine Art Rebellion, oder? Dass sie sich halt nicht diesen Norm anpassen will und nicht diese klassische Agenda fahren will, weil sie halt so ihr Ding macht, was Männer angeht.
Ja, Charlotte Casiraghi ist eigentlich eine moderne Frau, für die sie bestimmt, für die ich sie auch bewundere, die halt sagt, ich achte darauf, was mir gut tut. Und wenn das halt nicht mehr ist, aus welchem Grund auch immer, dann beende ich das, aber ich beende es nicht im Streit oder sowas, sondern sie hat zu allen ihren Partnern hervorragende Beziehung. Dass ihre beiden Kinder gehen immer zu ihren Papas, alle treffen sich zusammen an Weihnachten, die Ex-Partner verstehen sich gut. Also sie hat es da geschafft. Sie steht natürlich im Mittelpunkt, weil sie die Kinder betreut, aber sie hat es da geschafft, dass alle irgendwie mit der Situation glücklich sind und sagen, naja, das ist dann halt so. Und das ist auch eine riesen Lebensleistung. Aber natürlich wird sie nie goldene Hochzeit feiern, aber das muss man ja vielleicht
auch
nicht.
Wer weiß, es kann noch alles passieren,
ja, das stimmt,
Stefan.
Ja.
Und wie gesagt, sie hat absolut recht. Man weiß es ja, Männer kommen und gehen, aber Freundschaften bleiben für immer. Das ist einfach etwas, was man sein Leben lang nicht vergessen darf. Wie ist sie denn so als Mama? Sie hat sich ja jetzt, glaube ich, auch nochmal anlässlich ihres Buches so ein bisschen darüber geäußert, wie das Mama-Leben so ist.
Sie ist eine Vollblutmama, das muss man wirklich sagen. Also natürlich, man darf das alles nicht mit normalen Maßstäben sehen. Natürlich gibt es da Nannies, natürlich gibt es da Hausangestellte das ist halt nicht. Und wenn man nachts durchschlafen will, dann schläft man durch. Aber sie kümmert sich sehr gut um ihre Kinder. Sie versucht, ihre Kinder auch aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Aber natürlich zum Nationalvertrag müssen die alle geschniegelt antanzen. Sie ist im Prinzip wie ihre Mutter, wie sie aufgewachsen ist, sie beschützt ihre Kinder, aber sie weiß auch, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen müssen, weil es halt für das Land ist, dann macht sie das alles mit. Also sie rebelliert nur in Dingen, wo sie weiß, das hat keine großen Konsequenzen. Das versucht sie auch ihren Kindern zu vermitteln.
Und sie hat doch jetzt auch ein bisschen so gesagt, dass das Mama-Leben aber schon auch ganz schön anstrengend wäre für sie, oder? Eine ganz schön große Herausforderung.
Ja, sie hat gesagt, das Mama-Leben ist eine Herausforderung, ist auch wieder ein Bruch im Leben. Also wenn das erste Kind kommt, ist das Leben ja ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, also bis zum Lebensende, weil das Kind ja dann auch immer da ist. Sie hat schon ein bisschen gesagt, das ist eine schwere Aufgabe und das ist alles und das verändert alles. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, das muss man mit anderen Augen sehen.
Ja, ja.
Also das ist nicht das Leben einer alleinerziehenden Mutter, die nicht weiß, wie sie das nächste Essen bezahlen soll und wie sie ihr Kind von der Schule abholen soll, weil sie noch irgendwie eine Überstunde machen muss. Also aber sie meint wohl mehr dieses Emotionale, die emotionale Veränderung und nicht, wie es im Leben der meisten wahrscheinlich Mütter ist, die finanzielle und die Zeit und die schlaflosen Nächte. Also das muss man sagen, da haben reiche Menschen halt ganz andere Möglichkeiten.
Und du hast es ja eigentlich gerade schon so ein bisschen gesagt, aber würdest du auch sagen, dass Charlotte schon so ein Vorbild ist für einen neuen, selbstbestimmten Adel, weil sie so total ihr Ding macht?
Ja, natürlich. Also auch im es gibt ja den jungen Adel und auch so die die Königshäuser werden ja immer weiblicher. Das muss man ja sagen. Also ich glaube überall bis in Dänemark und Luxemburg wird es bald Königin geben, also in Norwegen, Ingrid Alexandra, in Amalia, der Niederlande, dann auch in Spanien. Also da ändert sich viel und diese Kronprinzessin oder Thronfolgerin, manche sind noch keine Kronprinzessin, wurde auch vor einem Jahr mal bekannt. Die haben so eine Chatgruppe, wo sie darüber reden, wie man mit dieser Rolle umgeht. Und die suchen natürlich im Adel auch nach Vorbildern. Da ist Charlotte Casiraghi eines ihrer Vorbilder. Und deswegen hat sie, auch wenn sie jetzt nicht ständig irgendwie mit Ingrid Alexandra von Norwegen kommuniziert die vielleicht zweimal im Leben gesehen hat, weil die Familien nicht so viel miteinander zu tun haben, wirkt sie schon auf diese junge, weiblichere, royale Elite ein, weil die lesen natürlich Vogue, die lesen Elle, die lesen auch, sagen wir mal, People- und Klatschzeitschriften, die interessieren sich dafür und fragen sich, wie kommt diese Charlotte eigentlich mit ihrer Rolle innerhalb des monegassischen Fürstenhauses zurecht. Und da werden sicherlich einige Dinge abschauen. Und deswegen alles, was sie macht, hat einen Einfluss auf die Geschichte. Und dessen ist sich Charlotte Casiraghi auch bewusst. Wenn sie in die Öffentlichkeit geht, dann ist das alles total geskriptet, total überlegt. Also das ist nicht, ich gehe jetzt mal hin und sabbel irgendwie einen Blödsinn, sondern die bereitet sich da, wenn sie da mal ein Interview gibt oder mal ein philosophisches Seminar gibt, akribisch darauf vor jetzt das Vanity Fair Interview, das wird auch 47 nochmal gegengelesen worden sein, also dass sie nicht so, also sie will eine bestimmte Message senden, die sendet sie an ihre Fans quasi, aber die sendet sie auch an diesen Royal Bubble, wo halt die jungen Kronprinzessinnen und Thronfolgerin drin sind.
Also trotz ihrer rebellischen Art überlässt sie eigentlich nichts dem Zufall. Sie weiß schon genau, was sie macht und was es für eine Botschaft haben soll. Aber weißt du, was ich total spannend finde, wenn man sich jetzt nochmal diese Familie anguckt, dann haben wir Caroline, Charlottes Mutter, die, wie du auch schon gesagt hast, ja auch immer so ihren Weg gegangen ist, ne, wen sie geheiratet hat. Sie wollte auch nicht so dieser typischen Agenda folgen. Dann haben wir jetzt auch die Tochter Charlotte, die so ihr Ding macht. Und wer da irgendwie gar nicht reinpasst, ist dann eigentlich so eine Charlene, finde ich, die Frau von Fürst Albert. Weil die wirkt so ganz anders als die beiden. Und dann frage ich mich so, Caroline ist so eine taffe Frau und auch so, ja, individuell, genauso wie Charlotte. Und wieso sucht sich Albert dann doch so eine ganz andere Frau aus?
Ja, Albert von Monaco der ist ein bisschen zwiegespalten.
Sind ja eigentlich sehr modern, finde ich, wenn man sich so diese Geschichten anhört, weißt du?
Ja, natürlich, aber man muss ein bisschen Alberts Seelenleben verstehen, um die Frage zu beantworten. Er hat ja extra erst geheiratet, nachdem sein Vater tot war, und der hätte sicherlich gewollt, dass er eher so eine Frau, vom Kaliber Caroline heiratet. Oder also entweder jemand Berühmtes oder jemand ganz Adeliges. Aber der heutige Fürst von Monaco hat sich immer so ein bisschen zum Volk hingezogen gefühlt. Er hat ja auch ein uneheliches Kind mit einer Stewardess. Er hat ein zweites uneheliches Kind mit, ich glaube, sie war das ist eine US-Amerikanerin, die war, glaube ich, Bedienung im Restaurant. Er ist nie so richtig warm geworden mit Menschen, die so auf dem intellektuellen und auf dem Society-Niveau seiner Schwester waren. Und deswegen, hat er schon immer gesagt, er war schon mal mit der Schwimmerin zusammen vor Charlene. Er stand schon immer auf Sport, weil das auch das einzige Thema ist. Also, wenn man sich mit ihm unterhält.
Was ihn interessiert.
Was ihn interessiert, ist Sport und vielleicht noch ein bisschen Umweltschutz. Und da geht es vielleicht noch ein bisschen über Autos, aber Albert und Caroline unterhalten sich, weil sie Geschwister sind, aber die unterhalten sich nicht auf einer intellektuellen Ebene über den Mezzosopran der Oper von New York oder sowas, also was, oder über Kunst oder Kultur oder sowas. Und da hat dann Albert gesagt, ich möchte quasi glücklich sein, ich möchte die Frau heiraten, mit der ich mich auch normal unterhalten kann und Spaß haben kann. Das hat nicht so ganz funktioniert. weil halt er nicht bedacht hat, wo Charlene halt rein heiratet und dass sie dann umgeben ist quasi von Carolins und Co. und von irgendwelchen Milliardären und sowas und dass sie sich da
nicht wohlfühlt.
Und das hat ja dann leider auch dazu geführt, dass sie in die Klinik musste und alles. Aber sagen wir mal, in einer idealen Welt, wenn er mit Charlene jetzt durchgebrannt wäre und sie würden auf einer Insel in der Südsee leben, wären sie sicherlich sehr glücklich, aber weil er halt mit ihr intellektuell auf einer Ebene ist und jetzt mit jemand, so wie seiner Schwester intellektuell nicht zurechtkommen würde.
Also das heißt, Charlotte hat auch nicht so ein enges Verhältnis zu Charlene?
Nein, gar nicht. Also Charlene ist die komplette Außenseiterin da. Charlotte hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Onkel Albert. Das ist eine völlig andere Ebene. Da muss man sich dann vorstellen, dann unterhalten die sich halt quasi über einen letzten Urlaub oder so, wie man das halt so in der Familie macht. Mhm. Sagen wir mal, Charlotte sitzt halt am liebsten am Kamin mit ihrem Mann. Jetzt ist sie auch mit einem berühmtesten Schriftsteller Frankreichs zusammen.
Die unterhalten sich dann über Buchpassagen.
Genau, ja. Und dann holen sie die Erstausgabe von irgendwas aus dem Schrank und blättern dann zur Seite 47 und sagen, ja, diese vier Dinger, das hat er so geschrieben oder so geschrieben. Und sie hat sich bei ihrem Buch ja auch von Fitzgerald, dem berühmten US-amerikanischen Schriftsteller, inspirieren lassen, der im Alter von 44 Jahren an seiner Alkoholsucht quasi zugrunde gegangen ist, der ein sehr bewegtes Leben hatte, aber da ist auch sehr viel Traurigkeit und Gefühl und aufwühlende Dinge sind da passiert und so. Und das ist bei ihr auch. Also sie spürt sich quasi durch die Literatur und durch das Schreiben. Und das ist ja eine völlig andere Lebenseinstellung, als wenn ich mich dadurch spüre, dass ich auf der Tribüne beim Fußball in Monaco sitze und mich freue, wenn ein Tor gefallen ist. Und das ist halt Albert. Und sie ist halt, wenn sie die Erstausgabe von irgendwas in der Hand hat und dadurch die Seiten blättert, dann geht ihr Herz auf.
Ja, sie strahlt schon so eine gewisse Melancholie aus, finde ich, Charlotte. Also sie hat schon sowas bisschen...
Ja, was Tiefgründiges,
ja,
machte sie auch schon.
Tiefgründig, aber auch so ein bisschen tragisch. Also irgendwie so eine gewisse Tragik strahlt sie auch aus, obwohl sie natürlich wunderschön ist. Ja, spannend. Spannend, dass wir Charlotte so ein bisschen kennenlernen durften. Und ich bin gespannt, ja, was wir noch alles von ihr in den nächsten Jahren erfahren werden. Wer weiß, vielleicht wird sie uns ja nochmal total überraschen und datet doch irgendeinen Fußballer.
Ja, für uns wäre es gut.
Für uns wäre es gut. Everything is possible. Ja. Und ja, danke Stefan, dass du uns einen Einblick gegeben hast in ihr Leben.
Vielen Dank, es war wieder schön, hier zu sein.
Werbung.
Stars und Sterne.
Ja, gerade fragte sich Popstar Rihanna in der Welt von Social Media, ob sie 2026 heiß und sexy oder nochmal schwanger werden soll. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wohin sie die Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter jetzt führen könnten. Rihanna wird am 20. Februar 38 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Fische. Fische sind intuitiv, sinnlich und folgen selten festen Plänen. Sie lassen sich lieber vom Gefühl leiten. Genau das spiegelt Rihannas Leben wider. Aus Freundschaft wurde Liebe, aus Liebe in kurzer Zeit eine fünfköpfige Familie. Gleichzeitig hat sie ihre Schwangerschaften nie als Rückzug verstanden, sondern als kraftvollen, selbstbewussten Ausdruck ihrer Persönlichkeit, inklusive ikonischer Fashion-Momente. Astrologisch steht 2026 für Fische unter dem Einfluss von Neptun und Jupiter. Neptun verstärkt den Wunsch nach Sinn und innerer Wahrheit, während Jupiter Wachstum und Lust auf Neues bringt. Für Rihanna bedeutet das, kreative Sehnsucht und familiäre Erfüllung stehen gleichwertig nebeneinander. Ihre Social-Media-Frage wirkt deshalb weniger wie ein Scherz, sondern wie ein ehrlicher Blick in ein Jahr, das sich noch nicht festlegen will. Hinzu kommt Saturn, der für bewusste Entscheidungen sorgt. Rihanna befindet sich in einer Phase der Wiederentdeckung. Nicht nur als Künstlerin, sondern als Mensch. Dass ihr Mann A$AP Rocky 2026 auf Tour geht und sie ihn begleiten wird, bringt Bewegung, Nähe und Inspiration. Unter dieser Energie entstehen oft neue Kapitel. Auf der Bühne oder im Leben. Unser kosmischer Tipp für Rihanna lautet diese Woche: Du musst dich nicht entscheiden. Die Sterne zeigen, wenn du deinem Gefühl vertraust, fügt sich 2026 genauso, wie es zu dir passt.
Stars und Sterne.
das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und da lasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.